Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Folge Nummer 8, willkommen! Danke für eure vielen Zuschriften und Themenvorschläge und Anregungen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass mir das alles so viel Spaß macht. Und ich freue mich sehr, dass alles bei euch so gut ankommt. Heute ist ein bisschen die Geheimnisfolge. Auf vielfachem Wunsch von euch geht es um den italienischen Aberglauben. Und ich habe Georg Lux zu Gast, einen Autor, der sich mit den Mysterien im Adria-Raum befasst. Vorab ganz kurz, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine neue Folge und werdet Teil der Familie. Und je mehr Abonnenten es gibt, desto öfter kann ich mit euch plaudern und gute Gäste einladen. Vor dem Aberglauben beginnen wir aber mit einer Meldung, die es in sich hat.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Kostet der Eintritt in Venedig bald 100 Euro pro Person und Tag? Das jedenfalls fordert der Juwelier Setrak Tokatzian, Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsleute vom Markusplatz, was es alles gibt. Er sagt, Venedig wird von Billigtouristen überflutet, die nichts kaufen und sich noch den Teller Nudeln teilen. Er nennt sie tatsächlich Hungerleider. Selbst vor den öffentlichen Brunnen würden sich Schlangen bilden, weil sich viele nicht mal mehr eine Wasserflasche kaufen. Krasse Forderung, aber der Overtourism wird tatsächlich immer problematischer. Das gilt für viele Städte der Welt, Florenz, Barcelona, Dubrovnik. Aber in Venedig ist es aufgrund der Enge eben doppelt schlimm. Und es ist fast unmöglich, eine Stadt wie Venedig einfach hermetisch abzuriegeln und die Zugänge zu kontrollieren, weil es so viele Möglichkeiten gibt, in die Stadt zu kommen. Per Auto, Zug, Flugzeug, Fähren vom Festland, Privatboote, auch per Rad. Bei kleinen Inseln, wie zum Beispiel Capri, klappt das fabelhaft. Es gibt eben nur wenige Fähren und wenn es drüben zu voll wird, legt die Fähre eben nicht mehr ab. Eine schnelle Lösung für Venedig hat wohl keiner. Ich rufe ja seit Jahren dazu auf, über Nacht zu bleiben. Mehrere Nächte am besten. Je länger, desto besser. Erst am Abend und am frühen Morgen ist Venedig richtig schön. Und ob nun ausgerechnet der Vorsitzende der Geschäftsleute am Markusplatz Grund zur Klage hat, weiß ich nicht. Ich habe vor 2 Jahren mal ein Uhrengeschäft dort betreten. Vielleicht war es sogar das von Herrn Setrak Tokatzian. Und ich hatte durchaus auch eine Kaufabsicht. Dort wurde mir aber schon auf der Schwelle gesagt, man sei restlos ausverkauft, selbst die Vorführ- und Vitrinenmodelle seien schon weg. Arrivederci. Jammert da einer auf sehr hohem Niveau? Wenn ihr Ideen zu Venedig habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Dann lese ich sie hier in der nächsten oder übernächsten Folge vor. Jetzt reden wir über den Aberglauben. Und da habe ich eine der größten Expertinnen Italiens im Haus, nämlich meine Frau. Wir haben auch Freunde in Süditalien, wo der Aberglaube noch verbreiteter ist. Aber selbst die sagen, dass meine Frau alle schlägt. Das Wichtigste vorab. Die italienische Unglückszahl ist die 17, nicht die 13. Die meisten italienischen Hotels haben keine Zimmernummer 17, in Hochhäusern gibt es keine 17. Etage, bei einigen Flugzeugen der ITA Airways, früher Alitalia, gibt es keine 17. Sitzreihe. Und übrigens sicherheitshalber auch keine 13. Reihe, man ist ja international. Der französische Autohersteller Renault benannte sein Modell R17 für den italienischen Markt in R177 um. Wisst ihr, warum die 17? Der schlechte Ruf dieser Zahl liegt mehr als 2000 Jahre zurück. Denn schon die Römer fürchteten die 17. Das hat mit ihrer Schreibweise zu tun. XVII. Bei einer Umstellung ergibt sich VIXI. Das spreche ich jetzt nicht aus. Es heißt aber ich habe gelebt. Also, ich bin tot. Doch nicht nur dieses Anagramm ist für den schlechten Ruf der 17 verantwortlich. Es war ausgerechnet die 17. Legion, die im Teutoburger Wald vernichtend geschlagen wurde. Statt Freitag dem 13. ist in Italien der Unglückstag Freitag der 17. oder auch Dienstag der 17. Eine Reise darf weder auf einem Freitag noch auf einem Dienstag beginnen oder enden. Es gibt das Sprichwort, né di Venere né di Marte non si sposa e non si parte. Auch geheiratet soll an beiden Tagen nicht. Manche Hochzeitsveranstalter bieten Rabatte von 50-70% für diese Tage an. Meistens vergeblich. Der Freitag bringt Unglück, weil Jesus an einem Freitag gekreuzigt wurde. Aber was hat der Dienstag verbrochen? Ganz einfach. Martedì ist im Italienischen und auch in anderen romanischen Sprachen nach dem Kriegsgott Mars benannt. Und was wäre das für ein Omen für die Ehe? Aufgespannte Schirme in geschlossenen Räumen bringen den Tod, sagt meine Frau. Es ist inzwischen auch für mich kaum zu ertragen, im Hausflur meiner Wohnung in München all diese zum Trocknen aufgespannten Regenschirme zu sehen. Ich vermute, das Haus wird in naher Zukunft von einem Kometen getroffen und hoffentlich bin ich dann gerade in Grado. Schwarze Katzen bringen auch in Deutschland und Österreich Unglück. Aber meine Frau macht es hier ganz radikal. Läuft vor ihr eine über die Straße, übrigens ganz egal, ob von links oder von rechts, wartet sie, bis ein ahnungsloser Spaziergänger sie überholt und den Schicksalsfaden zerreißt, so nennt sie das. Auch mit dem Auto fährt sie eiskalt rechts ran und lässt dem Luxusauto aus dem Norden die Vorfahrt. Wichtig fürs Hotelgewerbe, niemals zu dritt ein Bett beziehen. Zum Bettenmachen sind zwei Leute genug. Wer es zu dritt macht, riskiert, dass einer der drei krank wird und ein zweiter stirbt. Wer auf einer Treppe beim Hochgehen stolpert, wird bald heiraten. Wer beim Runtergehen stolpert, wird bald Geld verlieren. Vielleicht wegen der Krankenausrechnung. Wenn zwei Personen zugleich dasselbe sagen, müssen sie sich hintereinander an Nase, Ohr und wieder der Nase berühren, sonst werden sie nie die große Liebe finden. Ein Schaukelstuhl soll nicht sinnlos vor sich hinschaukeln, wenn man sich aus ihm erhoben hat. Sonst lädt man böse Geister zum Verweilen ein. Der Pullover ist linksherum angezogen, das Hemd falsch geknöpft. Eigentlich unverzeihlich in Italien, aber interessanterweise bringt das Glück. Außer vielleicht beim wichtigen Geschäftstermin. Drei Dinge, die in Italien niemals verschenkt oder angenommen werden dürfen. Schuhe, Einstecktücher, Messer. Schuhe laden den Liebsten oder die Liebste zum Fortlaufen ein, Einstecktücher trocknen Tränen, Messer zerschneiden Beziehungen. Es gibt aber einen Trick. Man gibt dem anderen dafür einfach einen Cent oder was man immer für eine Münze gerade griffbereit hat. Dann war es ein Kauf, kein Geschenk. Und das ist ein großer Unterschied. Also, wir haben gelernt, es ist die 17, nicht die 13. Ausnahme? Niemals. Wirklich niemals dürfen 13 Personen an einem Tisch sitzen. Das erinnert ans letzte Abendmahl. Und wir wissen ja, wie das für Jesus ausging. Bei uns passiert es nicht selten, dass wir genau 13 Personen am Tisch sind. Meine Frau löst das Problem mit einer Marvel-Figur des 5-jährigen Sohnes unserer Freunde, welche am Kopfende platziert wird und selbstverständlich ein eigenes Gedeck bekommt. Und damit sind wir 14. Reden wir über den Aberglauben beim Essen und Trinken. Auch nochmal ein ganzer Kosmos. Eine Gabel fällt zu Boden. Unangekündigter Besuch steht vor der Tür. Salz dürft ihr niemals von Hand zu Hand reichen. Stellt das Salzfass auf dem Tisch ab und der andere muss von dort zugreifen. Mancherorts gilt das auch fürs Olivenöl. Salz verschüttet? Ein ernstes Problem. Aber alles wird gut, wenn ihr eine Prise der verstreuten Kostbarkeit über beide Schultern werft. Niemand darf im Restaurant genau an der Ecke sitzen, sonst findet der oder die nie einen Ehepartner. Brot darf nie umgedreht, also mit der runden Seite nach unten, auf den Tisch oder in den Korb gelegt werden, denn das bringt Unglück. Komisch, oder? Dafür gibt es zwei Erklärungen. Dahinter steckt zum einen, dass das Brot den Leib Christi symbolisiert und daher mit besonderem Respekt zu behandeln ist. Zum anderen soll der Brauch an Gerichtsorten entstanden sein. Das ist jetzt eine richtig spannende Geschichte. Die Henker waren die meist verachteten Menschen in der Gemeinde. Niemand wollte mit ihnen zu tun haben. Die Bäcker weigerten sich beispielsweise, ihnen Brot zu verkaufen. Und wenn, dann nur jenes von niedrigster Qualität. Daher erließ der König ein Gesetz, das die Bäcker dazu verpflichtete, alle Kunden gleich zu behandeln. Der letzte Satz lautete: Und wenn die Bäcker keine Henker als Kunden haben wollen, dann werden die Bäcker bald Kunden der Henker. Die stolzen Bäcker verkauften den Henkern sodann das Brot, aber sie reichten es mit einer despektierlichen Geste über den Ladentisch, nämlich mit der Oberseite nach unten. Und etwas, das ich just letzte Woche von meiner Tochter lernte: Es bringt Unglück, mit Wasser anzustoßen. Apropos anstoßen, das gilt in Italien als unfein. Man hebt das Glas, aber stößt es nicht gegeneinander. Über diese Sitten und Gebräuche können wir ja mal in einer anderen Folge reden. Glücksbringer sind in Italien, wie bei uns, das vierblättrige Kleeblatt und das Hufeisen. Darüber hinaus wirkt das Reiben von Metall gegen alles Böse. Wer also beispielsweise auf der Treppe stolpert und den finanziellen Verlust verhindern will, sollte schnell seinen Hausschlüssel in die Hand nehmen. Toccare ferro hilft immer. Der berühmteste Glücksbringer in Italien ist der Corno oder Cornetto, ein rotes Horn, dessen Form an eine Chilischote erinnert. Fast jeder Italiener, vor allem im Süden, trägt irgendwo so ein Amulett bei sich, bevorzugt als Schlüsselanhänger. Der unklare Ursprung dieses Symbols liegt in der Steinzeit. Manche vermuten, wegen seiner vage phallischen Form, der Corno könnte etwas mit Fruchtbarkeit zu tun haben. Aber Wissenschaftler reden ja immer von phallischen Dingen, wenn sie nicht so recht weiter wissen. Und überhaupt, cornuto, gehörnt, heißt im Italienischen wie im Deutschen, dass der Partner einen betrügt. Wenn man aber das Horn bei sich trägt, scheint das irgendwie auch für die Ehe oder die Partnerschaft gut zu sein. Ja, es ist eine komische Welt. Und als letztes, vor ein paar Monaten habe ich in einer Bank gelesen. Erzähl ihnen vom Kredit, sagte meine Frau. Es gibt nämlich in Italien folgenden Aberglauben. Wer einen laufenden Bankkredit abzuzahlen hat, stirbt nicht. Deswegen muss man möglichst immer einen Kredit am Laufen haben, ist doch klar. Und vielleicht haben Italiener deswegen eine Wohneigentumsquote von 80%. Abergläubisch zu sein ist ein Zeichen von Dummheit, sagte der Autor und Regisseur Eduardo De Filippo einmal. Aber es nicht zu sein, bringt Unglück.
Bildungsauftrag, das italienische Wort.
Dieses Mal ist es ein richtiges Monstrum. Und ich bin gespannt, ob ich es beim ersten Mal richtig rausbringe. Nämlich Abuso di Segnalazione Acustica. Es geht ums Hupen. Das Hupen ist ein eigener italienischer Dialekt und mindestens so faszinierend wie die Pfeifsprache auf den Kanarischen Inseln. Ein kurzer Hupton ist ein freundlicher Anstupser. Zwei kurze Hubtöne sind ein Gruß für einen guten Freund, den man am Straßenrand erkannt hat. Ein langer Hubton gilt als Aufforderung, nun aber endlich loszufahren. Und wer zweimal länger auf der Hupe steht, sucht den Fahrer, der seine Einfahrt zugeparkt hat. In den Großstädten im Süden, besonders in Neapel, kommt das Hupen in dem schleichenden, chaotischen Großstadtverkehr in noch einigen weiteren Nuancen daher. Obwohl die Polizei fleißig Strafzettel gegen den, Achtung, Abuso, also Missbrauch, die Segnalazione Acustica ausstellt. Nach Artikel 156 der italienischen Straßenverkehrsordnung sind Strafen von bis zu 516 Euro vorgesehen. Und jetzt zum Interview. Ich habe wieder einen Gast, Georg Lux. Er ist ein geschätzter Kollege von mir und leitender Redakteur der Kleinen Zeitung, die in Wirklichkeit die größte Tageszeitung Österreichs ist. Und er ist ein Adria-Experte der anderen Art. Denn während bei mir der Sonnenschein dominiert, hat Georg gemeinsam mit Fotograf Helmut Weichselbraun ein Buch über die dunkleren, oft skurrileren Seiten des Adria-Raums geschrieben. Der Titel lautet Lost Places in der Alpen-Adria-Region. Dort geht es um geheimnisvolle Bauruinen, versteckte Kirchen, gescheiterte Großprojekte, heimliche Bunker und Höhlen. Es ist ein faszinierendes Buch. Willkommen, lieber Georg.
Servus, danke schön für die Einladung.
Ich habe mir für diesen Podcast einen Fragebogen überlegt. Es gibt 10 Standardfragen, die ich jedem Gast stelle. Und es gibt anschließend Fragen zu dem Gast selbst. In diesem Fall geht es natürlich um die Lost Places. Bist du bereit für die Fragen?
Auf geht's.
Los geht's mit den Standardfragen. Deine Lieblingspasta?
Eindeutig Carbonara, obwohl ich als aufmerksamer Leser deiner Kolumne weiß, dass es die nicht überall gibt oder geben sollte. Und vor kurzem habe ich dann einmal eine Spargel-Carbonara gegessen im Golfclub Senza Confine in Tarvisio. Großartig. Auf Italienisch, glaube ich, sonst korrigiere mich bitte, Carbonara di Asparagi.
Deine italienische Lieblingsstadt?
Das ist jetzt eine sehr gemeine Frage, denn eigentlich habe ich eine Lieblingsregion in Italien. Das ist das an Kärnten angrenzende Kanaltal, das wir Kärntner und Österreicher ja gar nicht so als italienisch wahrnehmen, sondern es ist eigentlich altösterreichisch und steht vorübergehend unter italienischer Verwaltung. Aber nachdem du nach einer Stadt gefragt hast, Palermo war ich gerade in der Vorwoche, sehr geile Stadt. Natürlich habe ich mir die berühmten Mumien in der Kapuzinergruft angeschaut. Und eine Stadt, die ich unbedingt ebenfalls noch besuchen möchte, war schon mehrmals dort für unser Buch Vergessene Paradiese. Das ist im Norden von Friuli, Julisch, Venetien, Sacile. Eine Stadt, die ein bisschen an Venedig erinnert und in der Nähe wirklich magische Quellen hat. Die Quellen des Flusses Livenza. Ein wunderbarer Ort. Wir haben tolle Fotos für unsere Bücher gemacht. Ich war leider nur dienstlich dort, aber ich will es privat auf alle Fälle nachholen.
Dein italienischer Lieblingsurlaubsort?
Keine Frage. Lieblingsurlaubsort ist und bleibt Grado.
Gibt es ein italienisches Gericht, das du nicht so gern magst?
Da können wir gleich in Grado bleiben bei dieser Frage. Diese Fischsuppe, diese traditionelle, geht gar nicht.
Deine erste Erinnerung an Italien?
Bibione, Urlaub mit den Eltern, Ferienwohnung, Strand, Sonnenschirm, Sandburg, Meer.
Wenn du zu Hause bist, was gehört für dich zu einem italienischen Abend?
Das ist jetzt eine Fangfrage für mich. Ein guter italienischer Abend zu Hause in Kärnten in Österreich findet bei mir nicht zu Hause statt, also nicht in der Wohnung, sondern der findet statt im Al Poeta. Das ist der Top-Italiener in Villach. Die Chefin Benita, eine Sizilianerin, eine waschechte, faire Preise, tolle Stimmung. Eigentlich Italien pur.
Bester italienischer Song?
Gente di Mare, 1987, das ist die Zeit, als der Song Contest noch als musikalisches Ereignis ernst genommen wurde.
Wie sieht dein persönlicher idealer Tag in Italien aus?
Nur am Strand liegen, das geht gar nicht. Es muss auch mindestens ein Lost Place dabei sein. Ein bisschen Kultur, Museum und dann natürlich Essen und Trinken. Das kann ich besonders gut, man sieht es im Podcast zum Glück nicht.
Das perfekte Getränk zum abendlichen Blick aufs Meer?
Das ist ein Negroni. Also wenn man schon am Meer sitzt, soll man sich nicht mit Kleinigkeiten mit geringem Alkoholgehalt aufhalten. Mit einem Aperol-Spritz, das kann ja jeder. Na, da muss schon ein Negroni her.
Dein persönlicher Geheimtipp an der Adriaküste?
Das ist jetzt schwierig, weil ich mich ja auch sehr oft im Hinterland aufhalte und nicht nur an der Küste. Im Hinterland ist mein Tipp jedenfalls die Bar Lori in Camporosso im Kanaltal. Ein wunderbar authentisches Lokal. Faire Preise, es geht am Abend die Post ab, auch untertags ist es dort sehr nett. Die Skilehrerinnen, die im Winter am Monte Lucciari arbeiten, helfen dort im Sommer als Kellnerinnen aus. Und an der Küste wäre mein Tipp das Al Barattolo, ein Lokal am Canal Grande im Borgo Teresiano in Triest. Dort gibt's unter anderem, man höre und staune, Pizza Carbonara.
Welche der Lost Places fasziniert dich am meisten?
Das ist auch eine sehr schwierige Frage, aber für deinen Podcast Radio Adria relativ leicht zu beantworten. Besonders faszinierend war natürlich für mich oder ist noch immer die sogenannte Geisterinsel Povelia vor dem Lido di Venezia. Das ist eine unbewohnte Insel, derzeit unbewohnte Insel, betreten verboten, bekannt aus Funk und Fernsehen, weil dort nämlich vom Discovery Channel bis zu Galileo von ProSieben sich schon Kamerateams stundenlang herumgetrieben haben, teilweise auch die Nacht dort verbracht haben und dann behauptet haben, es spukt auf dieser Insel. Auf dieser Insel hat sich bis vor Jahrzehnten ein Altersheim befunden. Die Ruinen stehen nach wie vor drauf. Sie sind einsturzgefährdet, deshalb ist ja offiziell betreten verboten. Wir waren natürlich ich für unsere Lost Places Bücher vor Ort einmal. Die größte Challenge war allerdings nicht, sich auf der Insel irgendwie durchzukämpfen, aufzuhalten, sondern jemanden zu finden, der uns hinbringt. Und wir haben tatsächlich dann jemanden gefunden. Im dritten Anlauf ist es gelungen, dass wir auf dieser Insel sozusagen ausgesetzt werden und dort in Ruhe fotografieren können. Wir haben keine Geister gesehen, aber wir hatten trotzdem ein bisschen Angst, nämlich die Angst, dass der Mann, der uns mit dem Boot hingebracht hat, uns nicht holen kommt. Aber er ist uns holen gekommen, sonst wäre ich heute nicht da.
Ist dir schon mal irgendwas Unheimliches passiert?
Ja, es war tatsächlich eine unheimliche Begebenheit, einmal in Kroatien, in einer Höhle. Unheimlich vor allem deswegen, weil ich bis heute nicht weiß, ob wir zu Recht Angst hatten in diesem Moment. Also wir waren in dieser Höhle, eine Quellhöhle, aus der ein Fluss entspringt, mein Kollege Helmut Weichselbraun, der fotografiert, und ich. Und während er fotografiert hat, habe ich so durch die Gegend geleuchtet und plötzlich schauen mich zwei Augen an. Es waren definitiv nicht die Augen eines Menschen, und mein Gehirn hat mir dann gesagt, Höhle, große Augen, größer als ein Mensch, das ist ein Bär. Ich habe dann nur mehr meinen Fotografen gepackt, gesagt, Bär, raus, und wir sind gemeinsam sehr, sehr schnell aus dieser Höhle hinaus und auch aus dem ganzen Tal hinaus. Also wir haben nicht vor der Höhle gewartet und geschaut, ob ich wirklich einen Bären gesehen habe. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, bin aber froh, lieber einmal zu viel, zu schnell davonrennen, als einmal zu lange warten.
Gab es mal Ärger mit den Behörden? Da bin ich mir ganz sicher, dass da doch mal die Polizei vorbeischaute.
Richtig Ärger hatten wir in Italien noch nie, aber es gab eine sehr, sehr lustige Begebenheit. Wir machen ja auch Reisen auf den Spuren unserer Bücher. Das heißt, wir fahren dann mit 10, 20, 30 Personen in einem Bus zu den Lost Places, damit die Leute dort die Geschichte kennenlernen und Fotos machen können. Und wir waren mit so einer Reise unterwegs zum ehemaligen Grenzbahnhof an der österreichischen Grenze, schon auf italienischer Seite, Tarvisio Centrale, seit mehr als 25 Jahren verlassen, ein wunderbarer Ort für tolle Fotos. Und ich sage noch beim Aussteigen zu den Leuten, wenn da Carabinieri kommen, scherzhalber habe ich das gesagt, sagen wir einfach, dass wir nur den Radlweg angeschaut haben, der unten vorbeigeht, da geht der Ciclovia Alpe Adria unten vorbei. Und tatsächlich, als wir zurück zum Bus kommen, stehen dort hinter dem Bus zwei Carabinieri. Als die dann gesehen haben, da kommt nicht eine Person aus dem Bahnhofsgelände heraus, sondern mehrere, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, oh Gott, das könnte in Arbeit ausarten, wenn wir die alle beamtshandeln oder abstrafen. Sie haben uns dann freundlich über die Straße geholfen und in Ruhe weiterfahren lassen.
Wurde es mal richtig gefährlich beim Klettern oder in einer Höhle?
Ungefährlich ist das Ganze eigentlich nie, aber es ist uns, Klopfe auf Holz, zum Glück noch nie irgendetwas passiert. Außer wir sind halt beim Weg zum Lost Place oder beim Weg wieder zurück zum Auto irgendwo ausgerutscht oder gestolpert. Direkt an einem Lost Place oder in einem Lost Place ist man dann so vorsichtig, dass man sich ja teilweise wie auf rohen Eiern bewegt, weil die Gefahr, die Hauptgefahr in so einem leerstehenden Gebäude geht ja meistens nicht von der Decke aus. Man schaut dann instinktiv immer rauf, sondern eigentlich ist die Gefahr der Boden, dass der Boden nachgeben könnte, oder ganz, ganz blöd ist uns auch schon passiert, aber wir sind heil rausgekommen, dass man in irgendeinem aufgelassenen Stausee stecken bleibt im Schlamm.
Welche Top 3 Lost Places, die man gefahrlos besichtigen kann, würdest du den Hörerinnen und Hörern empfehlen?
Top 1 natürlich der alte Bahnhof, schon erwähnt, Tarvisio Centrale, direkt an der Grenze zu Österreich, vor 25 Jahren verlassen worden von den italienischen Eisenbahnern, die dort sehr, sehr viel zurückgelassen haben. Nur die Schienen hat man ausgebaut. Dort verläuft jetzt der berühmte Ciclovia Alpe Adria, der Radweg von Salzburg nach Grado. Und es treiben sich auch immer wieder Personen herum auf diesem Bahnhof, muss man ein bisschen aufpassen. Er dient als Kulisse für erotische Fotoshootings und auch für Erwachsenenfilme, wenn man das so nennen kann. Illegale Produktionen, natürlich. Top 2, wir nähern uns jetzt schon dem Meer, ist der Colle di Osopo, also wenn man so die gebirgige Landschaft nach dem Kanaltal weiter Richtung Meer kurz vor Udine verlässt, taucht nach der ersten Brücke über den Tagliamento rechts ein Hügel auf, der berühmte Colle di Osopo, ganz leicht zu erreichen, man fährt vom Ort Osopo, von der Stadt Osopo, einfach die Straße hinauf, oben gibt's ein Lokal mit einem tollen Friulano, eine wunderbare Aussicht und 2000 Jahre Festungsgeschichte. Also von den Römern bis am Schluss zu den Italienern, dazwischen die Venezianer, die Franzosen, die Österreicher, alle haben auf diesem Berg irgendwas gebaut. Die Ruinen kann man sich bis heute anschauen, auch die Höhle, in der eine frühchristliche Heilige gewohnt hat, ist alles ein Ort Freilichtmuseum. Und wie gesagt, man kann mit dem Auto bis vor die Tür fahren. Mein dritter Tipp, wenn man schon kurz vor Grado ist oder in Grado Urlaub macht und dann vielleicht ein Stückchen ins Landesinnere zurückfährt, Man sollte sich unbedingt auch Palma Nova anschauen, die Stadt in Sternform mit einer Befestigungsanlage aus der Zeit der Venezianer. Teilweise kann man in diese Befestigungen auch noch hineingehen, in diese alten Mauern, in diese Gänge, wenn man eine Taschenlampe mit hat, hineinleuchten. Es ist mittlerweile auch ein Museum eingerichtet worden. Es gibt einen Wanderweg, der rundherum führt. Auf alle Fälle für jeden Lost Places-Fan und für jeden, der es noch werden will, zum Hineinschnuppern ein tolles Erlebnis.
Gibt es ein neues Adria-Projekt oder gar eine Fortsetzung hier in Grado? Gäbe es nämlich auch ein paar Lost Places.
Fortsetzung ist es keine, aber stimmt, es gibt ein neues Projekt. Viel darf ich noch nicht verraten, aber nur so viel. Es spielt in Italien. Es wird auch in Grado ein bisschen spielen. Nicht nur in Grado, aber auch in Grado. Und ich fürchte, es wird auch der Stefan Maywald vorkommen.
Vielen Dank, lieber Georg. Alles über sein Buch findet ihr in den Shownotes.
Bücher unterm Sonnenschirm.
Der heutige Buchtipp passt sehr gut zur Geheimnisfolge. Shakespeare, wie ich ihn sehe, von Bill Bryson. Nein, keine Angst, wir reden nicht über die Interpretation von Hamlet oder Macbeth, sondern über das, was wir über William Shakespeare wissen. Und das ist unfassbar wenig. Obwohl er 1 Million Wörter geschrieben haben muss, haben wir nur ganze 14, die gesichert von ihm stammen. Darunter 6-mal seine Unterschrift, in der er seinen eigenen Namen jedes Mal unterschiedlich buchstabiert. Wir wissen nur von 3 Tagen in seinem Leben, wo er an jenem Tag wirklich war. Und weil wir so wenig wissen, gibt es die abenteuerlichsten Theorien um ihn, die Bill Bryson alle genüsslich zerlegt. Das Buch ist ein echtes Lesevergnügen und macht richtig Lust auf Shakespeare. Weitere Informationen wie immer in den Shownotes. Jetzt lese ich euch noch ein ganz kurzes Kapitel aus Mein Leben am Strand vor. Ein Lieblingskapitel meiner Lektorin und irgendwie sehr, sehr gut passend zum August, denn ich hoffe, ihr liegt alle gerade irgendwo am Strand oder im Garten oder am Badeteich. Die horizontale Lebensart. Der Strand ist der Ort der Liegen und des Liegens. In jedem Fall findet das Leben hier weitgehend in der Horizontalen statt. Selbst die fleißigsten, produktivsten, rastlosesten Menschen geben irgendwann nach und nehmen die Ruheposition ein. Und doch sorgt das Liegen auf eigenartige Weise für kreative Momente. Ich kann nicht nachdenken, wenn ich nicht liege, schrieb Truman Capote. Das Liegen ist die positivste, unaufdringlichste Form der Fortschrittsverweigerung, des Innehaltens statt Vorwärtsstürmens. Schon der Blick. Er schweift in die himmlische Unendlichkeit, nicht auf ein festes Ziel vor Augen oder auf die Seiten eines Buches. Die Reise in eine andere Welt. Der liegende Mensch ist ein harmloser, eleganter, waagerechter Mittelfinger wider die Hektik der Welt. Das Liegen ist das horizontale Pendant der traumartigen Spaziergänge, des melancholischen Flaneurs, der, obwohl er geht, oft kein bestimmtes Ziel vor Augen hat, schreibt Bernd Brunner in seinem Buch Die Kunst des Liegens. Liegen ist die Antithese zu allen modernen Aufforderungen an den Menschen. Und es ist die bequemste Position, die uns möglich ist. Sie verbraucht keine Kalorien und verlangt keinerlei Muskelkraft. Deswegen wird das Liegen oft mit Faulheit verwechselt und ist im Alltag, jedenfalls außerhalb der Schlafenszeiten, verpönt. Und Vielbeschäftigte, die sich ein Nickerchen gönnen wollen, haben als Entschuldigung den schrecklichen Begriff des Powernapping erfunden. Am Strand sind keinerlei Ausreden nötig. Wir ergeben uns mit Wonne der Schwerkraft. Und wer uns des Müßiggangs bezichtigt, dem halten wir einen Satz des englischen Schriftstellers Gilbert Keith Chesterton entgegen. Der Erfinder des ermittelnden Geistlichen Pater Brown erkannte in seinem Essay On Lying in Bed, erschienen 1909, dass das berühmteste Kunstwerk der Geschichte nicht nur im Liegen erschaffen, sondern auch erdacht worden sein musste. Nur weil sich Michelangelo der altehrwürdigen Beschäftigung des im Bett Liegens hingab, kann er herausgefunden haben, wie die Decke der Sixtinischen Kapelle zu einer furchterweckenden Nachgestaltung des göttlichen Dramas umzuwandeln wäre, das nur im Himmel spielen kann. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag gibt es von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Dann bleibt ihr auch über alle meine Buchprojekte auf dem Laufenden. Denn es wird ein ganz heißer Herbst, das verspreche ich euch. Apropos abonnieren. Abonniert auch diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und empfiehlt ihn gern weiter. Würde mich riesig freuen. Und jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge. Bleibt Dolce Vita!